Bienvenue à ce lundi soir. On est très content d'accueillir ce soir Judith Sander chez nous. Merci d'être venu. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Bon, je vais vous donner peut-être pour déroulement, je vais vous donner une petite biographie, petite introduction, mais pas trop long. Après, vous pouvez poser vous-même vos questions à Judith Sander, voilà, qui va lire, mais ça, je vous expliquerai tout à l'heure, de deux recueils, c'est-à-dire un recueil de poèmes et son roman. Judith Sander, née en 1980 à Anklam. Vous savez, ça se trouve en Mecklenburg-Vorpommern. Donc, du coup, mais aujourd'hui, elle habite à Berlin, en passant par Greifswald, où elle a fait des études de germanistique, études germaniques, anglistique. Elle est passée chez les anglicistes et mittlere und neuere Geschichte. Donc, histoire en gros, sauf les Grecs et les Romains. Voilà. Après 6 semestres de Greifswald, elle a changé d'idée et elle a été acceptée au Deutsches Literaturinstitut Leipzig, ce qui est quand même une institution avec un très très grand prestige, notamment des auteurs comme Yulizé ont fait leurs études là-bas. Et voilà, donc où elle a passé 2 ans en faisant des études où, avec deux spécialités, donc c'est-à-dire la prose et la poésie. Il y a aussi la possibilité d'étudier des textes de théâtre là-bas. Voilà. Après, elle a commencé à écrire notamment de la poésie pour laquelle elle a reçu quelques prix, notamment en 2009 le prix Wolfgang Weyrauch Förderpreis. Et après, elle a changé de cap. Et ça peut être une très bonne question parce que. La raison pourquoi elle a changé de cap et pourquoi elle est passée de la poésie à la prose, question que je recommande vivement. Du coup, elle a écrit ce roman-là, Dinge, die wir heute sagten, un roman qui a été nommé pour le Deutsche Buchpreis en 2010. Les deux recueils, donc elle va lire de ce roman, Dinge, die wir heute sagten, et de son recueil de poèmes, Oder Tau. Si ça vous intéresse, on a quelques exemplaires pour vous derrière vous. Voilà. Et puis je crois que je vais laisser la parole à Judith Sander.
Bonsoir, merci pour l'introduction. Mon français n'est pas très bien, deshalb mache ich jetzt auf Deutsch weiter. ja, ich werde zuerst ein paar Gedichte lesen aus dem Band und dann ja, so drei kürzere Kapitel aus dem Roman. Also der Band heißt Oder Tau und zuerst lese ich auch das Titelgedicht Oder Tau. Oder Tau. Meine Hand ist ein toter Fisch morgens. Auf deiner Brust treibt er, seitelings, die Nacht flog, ein Fischreiher auf. Meine Augen, zwei schaukelnde Kanus in den knappen Wellen des Taglichts. Dir sitzt ein toter Fisch wie ein Alp auf der Brust. Wie ein Fisch an der Luft schnappst du, zuckst zurück vor den Brüdern. Der eine heißt Schlaf. Sie paddeln mit einvernehmlichen Schlägen. Bei jedem knüpfen sie blitzende Schnüre, Tropfen für Tropfen in den Fluss. Meine Hand ist ein toter Fisch. Morgens silbern die Schuppen im Schilf. Ungefangen schwappt er auf deiner Brust ans Ufer. Das Schilf fackelt lange. Also es gibt in diesem Band verschiedene Gedichte, die an anderen Orten als in Deutschland angesiedelt sind, aber leider gibt es kein Französisches, weshalb ich dann gleich ganz weit weggegangen bin und jetzt zwei Gedichte aus Finnland folgen. Pihlajamäki. Pihlajamäki ist ein finnisches Wort und bezeichnet einen Stadtteil in Helsinki. Es bedeutet Ebereschenhügel. Pihlajamäki. Wachhaltung, Dämmerung, hinter Doppelfenstern der Hügel und ich. Gespensterspiegel, Legierungen weiß in weiß, ein Hautschnee und lustlose Schnitte, die Ebereschen im Linoleum des Himmels. Wie Träume schmal bei fallendem Deckenlicht, ich wünsche nichts als die Zukunft der Steppdecke. Deckenlicht dicht, komme sie auf mich zu, ich warte hier und was nicht noch alles, ältlicher Husten, der an die Schlafwand klopft. Ein Ausguss und Kiefern, Tröpfe, Arme, ich sage Antixi und stoße Rauch vom schwarzen Balkon. Ein Stein sucht nicht rascher den Grund. Das nächste Gedicht heißt Suomenlinna. Suomenlinna ist eine Insel vor Helsinki. Suomenlinna bedeutet auf Deutsch die finnische Burg und die Schweden nennen es Swedenborg, also die schwedische Burg. Suomenlinna. Die Inseln, ein Schlammpfad, schleppt klippwärts, Kanonen setzen unentwegte Ziele. Ein Duckhäusertum, windgewordenes Gras. Lange Hände tasten den Blaustich im Glasmeer, die Scheibe Licht, raue Augen, Stein, Stein, liegen die Lippen unbeschattet, hellen Ohren zu, bald. Also ich lebe ja in Berlin und es folgt also ein Berliner Gedicht. Allerdings ist es wiederum ganz untypisch Berlin, weil es an einem Ort spielt, den man sicher auch in anderen Städten finden kann, nämlich im Medizinhistorischen Museum. Herzen zu Händen. Was ich sehe, ist eine Verseifungsreihe. Schlüpfrige Ansichtsstücke handlich in Echtherzform. Meine sauberen Blicke rutschen andauernd ab, klemmen sich hinter die Schilder. Männlich, 26, das kann kein Infarkt gewesen sein. Das ist ein stummes, gesundes Herz, ehrlich wie Kernseife. Laugen, Klarglas, zweimal unbeschlagen, ich. Diese Richtung stellt sich ein als Korrektiv des Spiegelwegs. Ich schiebe Blicke durch Scheiben, erhasche Organe im Warmbad. Dies sei eine öffentliche Reinigungsanstalt. Es gibt nichts zu verbergen. Und es ist nicht gesagt, dass nicht eine Leber, zirrhös, eine ähnliche Schönheit aufweisen kann wie ein eiweißer, ebenmäßiger Gallenstein. Oder eine Hand auf dem dunklen Rahmenholz der Vitrine. Jeder Schrank balanciert auf vier Fragen. Wie hält man es aus, sich anzuschauen? Wie hält man es nicht aus, sich anzuschauen? Wie hält man es aus, sich nicht anzuschauen? Wie hält man es nicht aus, sich nicht anzuschauen? Ein Raum voller Schwänke. Was sind Monstren anderes als die Vorstufe einer Demonstration, einer Studie in Melancholie, dieses Schlagschattens aller außer Rand und Bandigkeit? Auf ein Zwinkern hin aber belauert man das Zyklopenauge vergeblich, und die Sirene folgt nicht singend den Auslaufschwingungen ihres teigigen Leibes. Keine zwei Worte gibt der Januskopf preis, und im Möglichkeitssinn bleibt das Zeugnis eines Amorphen. Aber der Spalt zwischen menschlichen Häuten wird schmal und klar wie ein Einfachglas. Es passt zarte Danksagung nur hinein und ein wenig vom dünnen Grinsen des Zwillingsskeletts rutscht nach. Dann kommt schon das Letzte los, es schimmert übergrün und ist ein Exit. Thank you. Und zum Schluss noch ein für mich eher ungewöhnliches Gedicht, weil ich sonst eigentlich nur freie Verse schreibe, obwohl sich das inzwischen geändert hat. Und zu der Zeit war es aber ungewöhnlich, denn es hat eine Form, und zwar eine sehr starre Form, nämlich die Form des Sonetts. Und geht eigentlich auf ein Spiel zurück. Also es gibt, oder es gab den deutschen Dichter Rolf-Dieter Brinkmann, der ja sehr unschön zu Tode gekommen ist, weil er von einem Bus überfahren wurde. Und seine berühmtesten Werke sind ja diese Westwärts 1 und 2 Gedichte. Und ich habe Zeilen aus diesen Westwärts-Gedichten genommen und festgestellt, dass sie genau das Metrum der Sonettzeilen haben, und habe sie in ein eigenes Sonett eingepasst. Und deshalb heißt es jetzt Westwärts und außer Form. Auf einmal, da war ich an dieser Stelle, hört jener auf zu sprechen, und ich springe schon mit den Zeilen westwärts. Flache Bälle sind schwer zu spielen, unerhörter Dinge, Beobachtung. Ich schaute auf das Flugfeld und schmecke dieses süße Nichts, das Wort, das Unterholz der Brinkmannschen Versuchswelt, die Trampelpfade um den kalten Ort, den man im Halbschlaf nur in Oden misst, die Leberwurst als Antwort auf Askese, sogar die Schatten brennen, und was ist mit Fortsetzungen, die ich niemals lese? Erinnern, bis man alles ganz vergisst. Der Mond ist nichts als eine Hypothese. Ja, jetzt zum Roman. Der Roman heißt Dinge, die wir heute sagten. Es ist die Übersetzung eines englischen Songtitels, nämlich Things We Said Today, ein Beatles-Song. Und die Beatles spielen noch eine große Rolle im Buch. Also sie kommen auch als Kommentatoren eigentlich selber vor. Die Handlung wird aber dadurch in Gang gesetzt, dass eine alte Frau stirbt, nämlich Anna Hanske, und alles spielt auf einem kleinen Dorf, und natürlich schlägt es sofort hohe Wellen, und zwar umso mehr, weil ihre Tochter Ingrid nach mehr als 20 Jahren wieder in das Dorf zurückkommt, um ihre Mutter zu beerdigen und auch das Haus zu verkaufen. Und um Ingrid gibt es ein Geheimnis, was manche kennen, manche nicht. Sie ist damals aus der DDR in den Westen gegangen, und später sogar nach Irland, hat einen irischen Mann geheiratet und einen Sohn. Allerdings hatte sie vor ihrem Weggang auch schon einen Sohn, nämlich Henry, und den hat sie bei ihrer Mutter gelassen, den hat sie nicht mitgenommen. Ja, sie kommt also in dieses Dorf zurück, und es brechen die alten Geschichten wieder auf, und die Menschen dort werden nervös und fangen an, Monologe mit sich selber zu führen und sich über sich selber Rechenschaft abzulegen. Und Ingrid selbst ist natürlich auch sehr nervös und weiß nicht, wie sie mit dieser Vergangenheit, von der sie eigentlich dachte, dass sie ein für alle Mal vorbei ist, plötzlich wieder umgehen soll. Ich werde heute Abend ein Stück von Ingrid lesen. Also in dem Buch erzählen insgesamt 9 verschiedene Personen, jeweils aus ihrer eigenen Sicht, mit ihrer eigenen Stimme. Und bei Ingrid gibt es eine Besonderheit. Sie sagt nämlich die ganze Zeit du. Das heißt, sie spricht sich selbst in der zweiten Person an. Es ist aber eigentlich ein Ich. Ja, und Ingrid bringt eben ihren Sohn Paul mit. Und dieser Paul ist 18 Jahre alt, und im Dorf gibt es 2 17-jährige Mädchen, und die drei freunden sich miteinander an, weshalb ich dann nachher auch noch diese beiden Mädchen zu Wort kommen lassen werde, aber zunächst mal Ingrid. Also ich lese 2 verschiedene Ingrid-Teile, die aber unmittelbar zusammenhängen und beide mit ihrer Rückkehr ins Dorf und in das Haus zu tun haben. Und sie trifft dort auf ihren Stiefbruder Peter. Die sind zusammen aufgewachsen, aber nicht miteinander verwandt. Also sie haben unterschiedliche Eltern. Ingrid. Du hast keinen weiter angeguckt. Es wäre nicht möglich gewesen, ohne sofort einen Blick aufzugabeln. Sie hätten alle gar nicht gewusst, wohin so schnell mit ihren Augen hättest du aufgesehen. Und du wolltest sie nicht noch mehr in Verlegenheit bringen, nicht wahr? Die meisten hast du erkannt, schon am Gang, an den verschämten Flüsterstimmen, als sie in die Kirche gestolpert kamen, an den Händen und den gehegten Beerdigungsjacken, als sie wie kopflose Puppen auf einem altersschwachen Fließband an dir vorbeiruckten und kurz ihre raue Hand in deine kalte legten, um dann eine Winzigkeit länger bei Peter zu verweilen. Er stand lang und sprachlos neben dir, für einen Augenblick wusstest du, dass er nicht dein Bruder ist. Aber umgekehrt, nämlich, dass er sehr wohl der Sohn von Anna Hanske ist. Du bist die rechtmäßige Erbin, wie lächerlich. Wie lächerlich du da rumgestanden hast, mit Peter an vorderster Front und dem Feind nicht ins Angesicht zu blicken wagtest und nur an deine Rückendeckung dachtest. Du wusstest, dass Michael und Paul direkt hinter dir stehen. Du hast dich an ihre Anwesenheit geklammert, ohne sie zu spüren. Dein Rücken war kalt, als träten deine Hacken bereits auf freies Feld, als wären da nichts als Stoppeln deine Familie abgemäht. Du hast dich nicht getraut, hinter dich zu greifen. Der Pastor war dein Misstrauen nicht wert. Als er dir die Hand gab, hast du in den graublauen Augen etwas gesehen, wofür du dir keine Entsprechung denken konntest hier, und was dich an der Information, er habe den sogenannten Leichenschmaus befürwortet und organisiert, zweifeln ließ. Und warum hatte Peter das zugelassen? Das fragst du doch nicht ernsthaft. Aber du hast eine Weile gebraucht, um dahinter nicht nur die Wehrlosigkeit Peters zu sehen, sondern auch die Klugheit des Pastors. Der Kuchen kam dir widerlich süß und schwer vor. Er hat dich an die steifen, gerüschten Kindergeburtstags-Kaffeetrinken erinnert, bei denen es Muckefuck gab und man nicht krümeln durfte. Beim Anblick der Sahnetorte wurde dir stets übel und du lehntest sie rundheraus ab, worauf man dir sowohl Undankbarkeit als auch Hochnäsigkeit vorwarf. Bei euch gibt's wohl was Besseres, wa? Und dir den Mund mit trockenem Sandkuchen stopfte, den man weder kauen noch schlucken konnte. Und so saßt du da, mit einem Klumpen im Mund, der dich stumm machte und dir den Atem nahm, der den Gaumen bedrängte und ein schmerzendes Gewölbe sein ließ und dir Tränen abpresste. Du wolltest keine Heulsuse sein, du warst auch keine. Du hast nicht geweint, als Süwerts Hund dich gebissen hat und du die Tollwutspritze in den Bauch bekamst. Du hast vor ihnen nicht geweint, als das Blut dir aus der Schulter spritzte, an der das neue Messer stolz ausprobiert worden war. Du hast nicht geweint vor ihm, damals, nachdem. Wieso hättest du das ausgerechnet jetzt ändern sollen? Aber du hast auf einmal gewusst, als du den Kuchen mit dem sauren Kaffee runtergespült hast, dass es gut war, dass sie ihn gebacken hatten für Anna Hanske. Dass es gut war, dass sie hier alle herumsaßen und an Anna Hanske denken und auf Anna Hanske trinken mussten. Dass der Pastor es verstanden hatte, sie in ihren eigenen Bräuchen zu fangen. Anna Hanske war unter der Erde, aber hatte es dort bequemer als die hier, wie verspätete Gäste an ihrem Tisch, wo man sich ja immerhin anständig benehmen musste und Anna Hanske konnte endgültig kein gutes Benehmen mehr abverlangt werden. Dieses Haus ist dir fremd. Hier hast du nicht gewohnt, zwischen diesen wurmstichigen Schränken, unter diesem schweren Dach hast du keinen Schlaf gefunden, hast du sowieso nicht. Welcher von den Balken hat einen Hauch deines trostlosen Atems, eins deiner Moleküle gespeichert? Es muss alles gelöscht worden sein, als du begonnen hast, dieses Haus aus dir Schicht für Schicht zu löschen, bis es nur noch wie ein Abziehbild auf einem durchsichtigen Hintergrund klebte, wie die zarten, knittrigen Blumenbilder auf dem Spiegel in deinem Mädchenzimmer. Bunter getrockneter Schneckenschleim, unberührbar. Es muss begonnen haben, bevor du das Haus verlassen hast. Vielleicht war das der Grund dafür und wieder verwirren sich Ursache und Folge. Und wieder versuchst du vergeblich, in diesen schlingernden Kreisen einen Anfang zu erhaschen. Lass das. Verkauf es, so schnell wie möglich. Es ist deines Bleibens hier nicht länger als nötig. Als sie weg waren, bist du gedankenlos zu der Ecke gegangen, in der immer der Besen stand, und du hast ihn dort nicht verwundert gefunden und die Krümel von den Dielen gefegt. Ein Teppich kommt mir nicht ins Haus, so ein Dreckfänger, hatte Anna Hanske, ja, deine Mutter, auch öffentlich gesagt und gelacht über die Putzteufelinnen, die nicht ahnten, was in ihren Persern hauste. Dass diese ihrerseits auslachten, wenn auch ohne Lust und nur mit Häme wegen ihrer nackten Dielen, tat ihrer Heiterkeit keinen Abbruch, im Gegenteil. Die Nachbarn machen immer die beste Komödie, sagte sie. Ja, hast du gedacht, besonders wenn wir die Nachbarn sind. Peter war sofort und entschieden gegen eine Schenkung. Das Wort erschien dir selber maßlos übertrieben. Du hast versucht, es nüchtern, deutlich, rechtlich auszusprechen bei diesem Telefonat, das dir nach mehr als 20 Jahren wieder die Stimme deines Bruders an in deinem Ohr. Wie soll dieser Satz zu Ende gehen? Er hat dich gefragt, ob du inzwischen mit Akzent sprichst. Du musstest dir eingestehen, dass du die Stimme nicht sofort und selbstverständlich als die deines Bruders erkannt hättest. Auch nicht, wenn da noch Spuren des einstigen Stotterns gewesen wären, mehr als diese kaum merkliche Achtsamkeit. Du könntest sagen, er ist nicht dein Bruder, und dass du nur deshalb das Wort Schenkung in den Mund nehmen musstest, wie ein Fremdwort, das einem dann peinlich ist, weil der andere es nicht versteht, weil man das vorher wusste. Dass du nur deshalb sagen musstest, ich dachte, du könntest es vielleicht brauchen. Du hast nicht einen Moment angenommen, Peter könnte das Haus bewohnen wollen. So ein Wille wäre dir abwegig vorgekommen, dir. Peter sagte, er brauche nichts, er sei zufrieden mit seiner Wohnung in der Brandenburg, es gehe ihm gut. Du hast versucht, dir vorzustellen, wie gut es ihm geht mit seiner Neubrandenburger Wohnung, in der er mit seiner Neubrandenburger Frau lebt, von der dir aber nie eine Vorstellung geglückt ist und erst recht nicht von seinen zwei Kindern. Es waren doch zwei, oder? Ich dachte, du könntest es verkaufen, sagtest du. Peter lachte. Und du hast dich durchaus geärgert, durchaus wie früher, wenn er sich freundlich, überlegen, über die abwegigen Ideen der kleinen Schwester mokiert hatte. Du hattest durchaus den Eindruck, in seiner brüderlichen Stimme liege eine Zufriedenheit, und zwar darüber, dass etwas, worauf er lange gewartet hatte, endlich eingetreten sei, als er sagte, nein, verkaufen kannst nur du es. Er stand allein, ernst und in Schwarz, im Ankunftsbereich in Tegel. Du warst erleichtert, ihn gleich erkannt zu haben. It's him, hast du zu Michael und Paul gesagt und in Richtung des unbeweglichen Mannes jenseits der Scheibe geblickt, der in deine Richtung sah und kein Zeichen des Erkennens gab. Dir fiel das Wort unverwandt ein. Du hattest kein schlechtes Gewissen, du fühltest dich mit deinem Unbehagen im Recht, denn du hattest nachgerechnet, dass die Zeit, die ihr verwandt miteinander, zum Miteinander verwandt habt, bereits von der Zeit, in der ganze fünf Briefe als seidene Fäden zwischen euch hin und her gegangen waren und versucht hatten, das künstliche Gestricke zusammenzuhalten, um ein wenig aber doch unsagbar deutlich geschlagen worden war. Michael fragte dich, ob er auch etwas Schwarzes hätte anziehen sollen. Maybe, hast du gesagt, und er murmelte einen Vorwurf. Paul war seltsamerweise völlig in Schwarz, was dir gar nicht aufgefallen war, weil er oft dunkle Sachen trägt, und du hattest es aufgegeben, ihm zu sagen, wie blass es ihn mache. Es war nur dumm, weil es nun aussah, als trüge er es zur stummen Zurechtweisung seiner respektlosen Eltern. Es wirkte, wenn auch unbeabsichtigt, so aufgesetzt, dass du ärgerlich dachtest, er kannte sie doch gar nicht. Und wie gesagt, du hattest kein schlechtes Gewissen. Als du auf Peter zugingst, hast du dich dicht an Michaels Seite gehalten. Ein Gepäckwagen, den er vor sich herschob, war dir wie ein Schutzschild. Du hast Peter nicht angesehen, bis du vor ihm standest. Du hast während des kurzen Weges auf das Geräusch deiner Absätze gelauscht und sinnlose kleine Dinge zu deinem Mann, deinem Sohn gesagt, auf die sie nicht geantwortet haben. Und dann habt ihr, Peter und du, im gleichen Moment Hallo gesagt. Eure Stimmen gingen eine in der anderen unter. Du hättest nicht sagen können, ob es tatsächlich Peter war, der dich begrüßte, ob tatsächlich du es warst, aus deren Mund ein Hallo kam. Und so warst du erschrocken, als du dein folgendes Na zwischen all den Stimmen um euch herum deutlich überlaut hörtest. als wäre dir etwas Persönliches, ein Medikament, ein Tampon, durch Ungeschicklichkeit aus der Handtasche gefallen, auf das sich nun ausgerechnet die Aufmerksamkeit richtete, obschon sich niemand traute, es aufzuheben. Dann umarmte dich Peter. Durch sein schlechtes Aftershave hindurch, für das du sofort seine unbekannte Frau verantwortlich machtest, konntest du jenen Geruch wahrnehmen, der dich mit schmerzvollen, groben Stichen wieder an einen verblichenen Fetzen anheftete, den du dir vor langer Zeit mit einem Ruck abgerissen hattest. Und er war erschreckend viel größer als damals. Peter gab Michael und Paul, die beide nicht wussten, ob sie lächeln sollten, die Hand. Er sagte, ein wenig zu leise, na, denn wollen wir mal. Also, und sie fahren dann auf dieses Dorf und in dieses Haus, und Ingrid erinnert sich dann später noch einmal daran, wie es war, dort anzukommen und was nun getan werden muss, und dass dieses ganze Haus eben ausgeräumt wird und nicht mehr das Haus sein wird, in dem sie mal gewohnt hat. Die Stühle sind schon weg. Peter hat sie in seinen kleinen Firmentransporter geladen und sie in irgendein Obdachlosen- oder Asylbewerberheim in Neubrandenburg gebracht. Er selber brauche sie nicht und sie hätten ja nun auch keinen besonderen Wert. Und warum nicht anderen damit helfen, nicht wahr? Du bist dir nicht sicher, ob er das Wort gemeinnützig gebraucht hat. Es kommt dir unwahrscheinlich vor. Du denkst daran, wie dieses Wort früher über seine Zunge geholpert wäre. Du hast genickt. Als er vorgefahren war, hast du auf der Seite des Autos in großer blauer Schrift und Anführungszeichen lesen können, nix wie weg. Darunter, kleiner, Schädlingsbekämpfung, Schimmel- und Schwammsanierung, Peter Hanske, Adresse, Telefonnummer. Du glaubtest erst, du hättest dich verlesen, denn was sollte das bedeuten? Natürlich wusstest du, dass Peter diesen Beruf hat, Kammerjäger. Warum, aus welchem vermutlich ganz plausiblen Grunde, interessierte dich gar nicht. Du hattest dich gewundert, ja, aber im Grunde hatte es wohl nie ganz den Tatsachen entsprochen, Peter für unpraktischer zu halten als dich selbst oder Anna Hanske, die ja immerhin doch auch und vor allem Peters Mutter war. Das wirklich Seltsame war nur dieser Slogan, nix wie weg. Wer hatte sich das ausgedacht? Peter war originell, gewiss, aber auch genau, besonders mit Worten. Wie hatte er denn nicht merken können, dass dieser Spruch nicht witzig ist, jedenfalls nichts mit der dir bekannten Witzigkeit Peters zu tun hat, dass er nicht, wirklich ganz und gar nicht, zu einer Schädlingsbekämpfungsfirma passt, ja, böswillig und richtig verstanden, die ganze Dienstleistung nicht nur dubios erscheinen lässt, sondern ad absurdum führt und, das fiel dir fast als erstes und entscheidendes auf, dass er erst recht nicht zu Peter passt. Peter und nix wie weg, wenn einer überhaupt anwesend war, die ganze Zeit gewesen war und für jeden, dann er. After all war er ja doch noch ein nützliches, beinahe unentbehrliches Mitglied der Gesellschaft geworden, der Stotter-Peter, nachdem er erstmal das Stottern sein gelassen hatte. Und da war noch etwas, das mochtest du aber nicht zugeben. Das andere hast du ärgerlich und lachend Michael erzählt, das nicht. Na, sag's schon. Du fühltest dich enteignet, beklaut, lächerlich gemacht und beklaut und genau dadurch lächerlich gemacht von deinem eigenen Bruder. Die Male, die er hier war, dir beim Aufräumen, Ordnen, Ausräumen geholfen hat, machten dich ratlos. Noch immer kennt er sich mit allem besser aus als du. Aber das ist es natürlich nicht. Das ist das Beruhigende. Du weißt nicht, was es ist, nur dass du wie als Kind keinen Namen für das hast und auch nicht haben willst, was vielleicht noch nicht mal die Bezeichnung Gefühl verdient. Du fragst dich, albern, aber eventuell aufschlussreich, ob Peter irgendwo einen Zwillingsbruder aufgetrieben habe. Und er selbst wäre weg, weit weg, und nur der Firmenwahlspruch wäre als letzter und schließlich doch noch ganz witziger Hinweis auf ihn geblieben. Und du hättest es jetzt mit diesem Zwillingsbruder zu tun, der ebenfalls als Flüchtlingskind, aber ganz woanders aufgewachsen wäre. Etwas geordneter, etwas akzeptierter, kein Stotterer und trotzdem, wie die Zwillingsforschung herausgefunden hat, in wesentlichen Zügen mit Peter übereinstimmen müsste. Und wie solltest du, nach mehr als 20 Jahren, da überhaupt einen Unterschied merken. Aber du hast ihn bemerkt. Peter hat zu dir gesagt, wenn dir während der Tage, die du in diesem Haus seist, irgendetwas auffiele, solltest du ihm Bescheid sagen. Er würde dann anrücken. Was denn, hast du gefragt. Na, Ungeziefer, Schimmel, du weißt schon. Er hat gelächelt, als wäre ihm irgendetwas peinlich. Mutter habe das ja nie gewollt, dass er mal alles auf Vordermann bringe. Das könntest du dir ja denken, was sie davon gehalten habe, von der ganzen Chemie. Das konntest du. Daneben auch, dass sie ihren Sohn nicht in dem roten Overall hatte sehen wollen, mit der Schutzmaske vorm Gesicht, mit der Giftspritze in der Hand, mit diesem Beruf. Es gibt nichts mehr zu tun. Dein Frösteln, der Schreck vorhin waren umsonst. Als ihr letzte Woche ankamt, Peter euch die Tür aufschloss und sofort anbot, Kaffee zu kochen, hättest du gerne gesagt, das sei nicht nötig. Er könne ruhig nach Hause fahren, seine Frau warte doch bestimmt. Du wolltest allein sein. Michael und Paul hättest du am liebsten vor die Tür gejagt. Seht euch doch erstmal ein bisschen um. Das ging natürlich nicht. Aber es ging doch auch nicht, dass sie hier alle zusammensaßen, in einer Art Überlappung von Mengen, von Parallelwelten, mit dir als beiden gleichermaßen zugehörigem Element. Und beide schienen dir aufzulauern, eine deutbare Reaktion zu verlangen, waren gespannt, wie du deine zwiefache Zugehörigkeit, na, welchen Eiertanz du zwischen den Welten aufführen würdest und was das für Eier waren, die es nicht zu zerbrechen galt. Du hattest vorher vorsichtig mit Peter darüber gesprochen, am Telefon, und niemand außer euch hätte dieses abgehackte, nur aus Anläufen, Rückziehern, Andeutungen bestehende Gespräch interpretieren können, kein Interpreter es verdolmetschen. Trotzdem hattest du das Gefühl, plötzlich wie in einem Moment übergroßer Erschöpfung alles zu gestehen. Paradox, denn Peter war der Einzige, außer deiner nunmehr endgültig schweigsamen Mutter, der ja bereits alles wusste. Aber es scheint beinahe die größere Befriedigung darin zu liegen, demjenigen eine Schuld zu offenbaren, der um diese Schuld schon weiß und für den sie keine Offenbarung darstellt. Man muss nicht erst diese lästige Fremdheit überwinden, die ein Informationsgefälle zwischen zwei Menschen notwendigerweise hervorruft und die im Aufklärungsmoment und den überraschten Augen des anderen zu einer unerträglichen Konzentration ansteigt. Nur durch sie sind eigentliche Geständnisse so schwer und so selten. Du hattest Peter also gebeten, ein Schweigen zu bewahren. Und warum, hat er sich denken können. Nicht mal das musstest du gestehen. Trotzdem legte sich schon auf der Autofahrt von Berlin nach Bresiko eine klamme Furcht um dich. Und als ihr dann zusammen in der Küche saßt, hatte sie dich fest eingehüllt und war dir zuwider wie kaltnasse Wadenwickel um den fiebernden, wehrlosen Körper. Du brachtest zunächst kein Wort heraus, aus Angst, genau dieses könnte das Falsche sein, der Stein zu viel auf dem mühsam errichteten Turm. Was wolltest du in dieser Höhe? Jeder Blick hinunter machte dich schwindeln, also vermiedst du ihn. Aber jetzt stand unten Peter und wusste nicht, ob er rufen durfte, und blickte beständig hinauf und du hinunter. Und ihr hattet Schwierigkeiten, euch überhaupt zu erkennen. Peter füllte einen alten Pfeifkessel mit Wasser und stellte ihn auf den Gasherd. Du hättest behaupten können, den Kessel wiederzuerkennen, aber es war wohl doch nicht mehr derselbe, wenn er auch nicht viel jüngeren Datums sein konnte. Du starrtest in die blaue Flamme, die ganz anders blau war als die Flammen der Herde in Berlin, in Norwich, in Dublin, auch in Kinsale. Wärmer, würdest du sagen, wenn man dir nicht beigebracht hätte, dass Blau eine kalte Farbe sei. Propangasblau. Die Flamme machte dir klar, dass du zu Hause bist. Sie behauptete es nicht nur wie alles andere. Zu Hause hatte hier aber nichts mit Nestwärme, mit Heimat und Gemütlichkeit zu tun. Es war nur ein Fakt, wie der, dass ein Gegenstand an einem gespannten Gummiband mit desto mehr Wucht an seinen Ausgangspunkt zurückschnellt, je stärker man es ausgedehnt hat. Und du konntest nur hoffen, dass du nicht noch über diesen Ausgangspunkt hinausschießen würdest, in eine Art negativen Bereich. Falls das nicht ohnehin unvermeidlich längst schon geschehen war. Es störte dich sofort, wie Peter den Hausverwalter spielte, wie er eifrig und, wie dir schien, ein wenig zittrig die Schränke auf und zu klappte, mit den Tassen hantierte, wie er euch fragte, ob ihr erstmal das Haus sehen wolltet. Du konntest dich nicht beherrschen, ihn fragend anzusehen, und es war eine Frage, auf die er offenbar keine Antwort wusste, die er vielleicht kaum verstand, so wie du ihn kaum verstehen kannst, in dieser Sprache, die er jetzt fließend spricht. Aber wie hätte er sich sonst verhalten sollen? Es ließ sich doch nicht so tun, als ob, nämlich als ob nichts, es ließ sich doch nicht das Jahr 73 an das Jahr 99 Kante an Kante anlegen und alles dazwischen verschwände in der Dunkelheit einer überdimensionalen Kellerfalte, eine Kalenderreform sondergleichen. Im Grunde konntest du froh sein, überhaupt so behandelt zu werden, wie unerwarteter, etwas schwieriger Besuch. Wie zu Besuch spürtest du auch gleich einem zu engen Sonntagsschuh die dumme Verpflichtung drücken, etwas sagen zu müssen, als Peter euch zu den einzelnen Zimmern führte. Worte wie schön, interessant, zumindest, aha, aber der Mund war dir wie zugenäht, bis dir aufging, dass dies die Gelegenheit gewesen wäre, diese Worte endlich in ihrer ganzen erpressten Verlogenheit auszustellen. Und da warst du beinahe so weit, sie zu sagen. Aber auf einmal tat Peter dir leid. Wie er versuchte zu lächeln, als er sagte, ihr hättet die Auswahl, Betten gäbe es in diesem Haus noch immer mehr als genug. Und wie das Lächeln dann ins Stottern geriet. Du und dein Mann, ihr müsstet nicht in dem Ehebett schlafen. Auch das Sofa im Wohnzimmer sei sehr bequem. Nur, falls ihr das nicht wolltet. Ist sie darin gestorben? Hat Michael dich hinterher gefragt. Ja, hast du gesagt, nun stell dich nicht so an, was ist denn dabei? Ich nehme ihre Seite. Ganz geheuer war dir das zwar auch nicht, doch das hatte mit etwas anderem zu tun. Viel mehr als die unwiderrufliche Abwesenheit deiner Mutter rief dieses Bett eine andere in dir auf, die so lange, fast Zeit deines Lebens, eine Abwesenheit gewesen war, dass eine Anwesenheit, von der sie ja immerhin mal ausgegangen sein musste, deiner Vorstellung gar nicht mehr gelang. Die deines Vaters. Gleichwohl schien seinem Fortsein nie etwas Definitives innezuwohnen, offenbar nicht einmal für deine Mutter, die sonst alles Überflüssige so schnell wie möglich aus dem Haus zu schaffen trachtete. Das kurze, streng begrenzte Doppelbett blieb, auch nach seinem Tod. Jene Nachricht hatte keine Konsequenzen, sollte das Leben mit seiner Abwesenheit nicht wesentlich verändern, nicht ihres. Und dieser Egoismus ließ einen Groll in dir wachsen. Obwohl du schon damals eingesehen hättest, wäre dir Zeit zum Nachdenken geblieben, dass das Bett bleiben musste, und du hättest dich geschämt, wäre es da plötzlich fortgeschafft worden. Es wäre ja ein einziges Eingeständnis gewesen, das Eingeständnis einer zwei Jahrzehnte währenden Hoffnung. Und wahrscheinlich hattest du dir die auch bloß eingebildet. Du wusstest, dass Michael und du nicht recht hineinpassen würdet, und als du in der ersten Nacht mit angezogenen Beinen dalagst und nicht einschlafen konntest, und die Dunkelheit eine lange vergessene Vollkommenheit erreicht hatte, dachtest du darüber nach, dass dein unsichtbarer Vater wie ein Gott, wenn auch einer, an den du nicht glaubtest, über dein Leben gewaltet hatte. Du warst der Beweis für seine fast zur Sage gewordene kurze Anwesenheit. Ohne sie wärst du nicht hier gewesen. Und ohne seine nicht minder entscheidende, dir im Grunde wichtiger erscheinende Abwesenheit wärst du jetzt nicht wieder hier, sondern immer noch. Du wurdest nicht warm unter dem schweren, klammen Deckbett. Uralte Federklumpen drückten dich in das Laken, dass du dich kaum zu bewegen wagtest. Du hättest dich gern an Michaels Rücken gedrängt, aber du warst froh, dass er überhaupt schlief. Auf einmal konntest du dir vorstellen, dass Anna Hanske in diesem Bett, eng wie ein Sarg, kühl wie der Herbst, gestorben war, auf genau diesem Platz. Es machte dir nichts aus. Du konntest das Etepetete der Leute in diesen Angelegenheiten nicht verstehen, als ob der Tod etwas Ansteckendes wäre, als ob er einem nicht ohnehin das ganze Leben lang in den Knochen steckte. Ja, soweit Ingrid. Und wie gesagt, und es klingt ja hier auch schon an, Ingrid kommt eben mit ihrer irischen Familie, mit ihrem Mann Michael und ihrem Sohn Paul. Und Paul ist eigentlich derjenige, der die beiden Mädchen, die dort im Dorf wohnen, nämlich Romy und Ella, zusammenbringt und eigentlich verantwortlich ist für die Freundschaft, die sie dann miteinander beginnen. Denn vorher hatten sie kaum etwas miteinander zu tun. Und so entsteht eine Freundschaft zu dritt eigentlich. Beide Mädchen verlieben sich auch ein bisschen in Paul, obwohl dann nicht so richtig was daraus wird. Und zunächst mal sind sie aber einfach sehr neugierig auf ihn. Und das wiederum hat auch ein bisschen mit den Beatles zu tun, weil das Mädchen Romy ein großer Beatles-Fan ist und das aber eigentlich nicht wirklich zugeben mag, weil sie glaubt, dass das ihrer Generation nicht mehr entspricht und niemand mit ihr diese Leidenschaft teilen würde. Und ich lese jetzt das kurze Kapitel, wo sie Paul zum ersten Mal begegnet. Und Ella und sie gehen zusammen zur Schule und müssen immer mit dem Schulbus hin und her fahren, also in die Stadt fahren und mittags auch wieder zurück. Romy. Zum Glück nimmt Papa mich morgens mit, obwohl das auch nicht ideal ist. Er muss um 7 auf Arbeit sein, ich aber erst um 6:55 in der Schule. Da klingelt es zum ersten Mal, zum Reingehen, und eine frühere Anwesenheit ist ja wohl kaum erforderlich. Keiner, der einigermaßen normal tickt, stellt sich vor 7 auf den Schulhof, schon gar keiner aus der 12., außer Anita vielleicht und eben die armen Schweine namens Fahrschüler, die bei tiefster Nacht aufstehen müssen, damit der Schulbus sie dann eine halbe Ewigkeit zur Schule zuckelt und nochmal eine andere halbe Ewigkeit vor Unterrichtsbeginn dort ausspuckt. Bei Regen oder falls es wirklich mal überaus kalt ist, dürfen sie sich in den Essenraum setzen und man versuche mal, sich was Trostloseres vorzustellen, als morgens um 6:45 in einem grell mit Neonröhren illuminierten und olfaktorisch nicht sonderlich ansprechenden Keller die Zeit abzusitzen. Noch dazu mit der jeden Lebenssinn vernichtenden Frage, worauf man hier eigentlich wartet. Auf die Mathe-Klausur in der ersten Stunde. Überhaupt, wer hat sich das bloß ausgedacht? Wir sind die einzige Schule weit und breit, an der noch die sozialistische Zeitdiktatur des Proletariats herrscht. Dabei ist es wissenschaftlich erwiesen, dass vor 8:30 kein Mensch zu irgendwelchen höheren Leistungen in der Lage ist. Andererseits hat man dann wenigstens nachmittags seine Ruhe und kann meistens schon um 1 entkommen. Das heißt, nicht gerade mit dem Fluchtfahrzeug meiner Wahl, da muss ich dann doch in die Niederungen der Fahrschülerkaste hinabsteigen, da bleibt mir nichts erspart. Der Schulbus fährt den geballten Lärm übers Land. Er ist nichts als ein Stahltopf, in dem konzentrierte Lärmsuppe schwappt. Und jedes Dorf, jedes erbärmliche Kacknest kriegt seine lärmdampfende Ration zugeteilt, eine Kelle voll an den Straßenrand. Und man selbst mittendrin in der brodelnden Brühe. Verbleibende Garzeit, ein Schuljahr. Man kann nicht sitzen, man kann nicht denken, man weiß nicht, was man zu Ella Wachlowski sagen soll. Die hat sich direkt neben mich gestellt. Ich habe sowas wie ein Lächeln zustande gebracht. Wir kommen ja jetzt aus demselben Dorf, sozusagen. Ich sehe sie dann nie. Komisches Mädchen. Ich meine, ich weiß, die anderen denken auch, dass ich komisch bin. Keine Ahnung, was Ella denkt, ob sie überhaupt manchmal was denkt. Aber sie ist es jedenfalls wirklich. Ich meine wirklich komisch. Seltsam. Wenn ich vielleicht auch strange bin, ein Wort, das mir übrigens gar nicht mal missfällt, ganz im Gegenteil, weil es ja gleichzeitig auch fremd bedeutet, und ich glaube, das bin ich hier eindeutig, Ella ist weird. Macht zum Beispiel den Mund nur auf, wenn sie was gefragt wird. Sie sagt oft, weiß ich nicht, oder keine Ahnung. Sie hat so eine Art, mit den Schultern zu zucken, man hält das nicht für möglich manchmal, diese Teilnahmslosigkeit oder was es ist. Wäre sie ein Junge, würde ich sie für einen angehenden Psychopathen halten. Aber den gibt's ja noch zusätzlich. Dieser Sven, der sitzt in Chemie schräg vor mir und ab und zu dreht er sich ganz langsam so halb zu mir um, mit einem engen, Iltis-artigen Blick. Zumindest muss ich bei ihm immer an einen Iltis denken und ich habe absolut keine Vorstellung, was das soll. Ich grüble jedes Mal darüber nach, es ist einerseits beängstigend, andererseits hochinteressant, da undefinierbar. Ich bin sogar schon auf den Gedanken verfallen, ob das seine verdrehte Art ist, Interesse zu bekunden, also an mir, womit er dann weit und breit der Einzige wäre, ausgerechnet. Manchmal denke ich, die beiden würden ein hübsches Pärchen abgeben, also Ella und er. Sie sitzt wiederum in Chemie vor ihm, sitzt dort dösend und weiß nichts. Frau Pufesiels Redefluss, in dem es von sächsisch kolorierten Pyramidchen, Löckmuspapierchen, Earlen, Meierkölbchen und anderen Verniedlichungen wie von possierlichen Tierchen wimmelt, muss in Ellas Ohren wie das Rauschen eines fremden Meeres klingen, auf dessen Weiten sie schläfrig dahindümpelt. Und dann, plötzlich, überspült sie unerwartet und gefährlich zischend eine Welle in Form ihres eigenen Namens, Elisabeth, und sie schnappt nach Luft. Jetzt weiß sie aber wohl doch mal was. Sie kommt ziemlich dicht zu mir ran, der Bus schubst sie mir noch entgegen. Ich rieche ihren Pausenbrotatem, als sie flüstert: Hast du den Ihren schon gesehen? Was? Frage ich. Ich bin mir nicht sicher, sie überhaupt richtig verstanden zu haben. Ich überlege kurz, ob auch sonst irgendwas nicht stimmt mit ihr, ob sie Aussätze hat oder so. Na ja, sagt sie bloß. Und dann wieder in diesem Flüsterton: Er sitzt da vorne. Sie zuckt mit dem Kopf. Was soll das? Ich kann es nicht ausstehen, wenn Leute flüstern. Mama macht das auch ständig. Entweder man sagt, was man will, oder man lässt es. Wer, frage ich. Ich weiß nicht, sagt sie, jetzt fast normal, als hätte sie bereits gemerkt, dass sie mich krank macht und ich drauf und dran bin, das Gespräch abrupt und kommentarlos zu beenden. Als ob das eine meiner leichtesten Übungen wäre. Er hat bloß gesagt, dass er aus Irland ist. Aus Irland. Das klingt wie vom Himmel gefallen hier. Mein Blick rastet auf einem dunklen Hinterkopf ein, den meint sie wohl. Ich traue mich kaum, ihr weitere Fragen zu stellen. Irgendwie glaube ich ihr auch nicht so richtig. Ich mustere sie von der Seite. Wie heißt er denn? Ach, weiß ich nicht. Hab ich vergessen. Sie lächelt und guckt mich ein bisschen kleinlaut an. Naja, sage ich. Als der Bus an der letzten Bresekower Haltestelle bremst, steigt der sogenannte Ire tatsächlich mit uns aus. Nur wir drei, was aber immerhin schon eine Zuwachsrate von 50% ausmacht. Er geht auf Ella zu und sagt wirklich Hallo zu ihr. Und mich trifft der Schlag. Du wohnst auch hier? Fragt er mich. Ja, sage ich. Ich bin total verdattert. Ella guckt mich an. Wohl weil nichts weiter von mir kommt, sagt sie. Das ist Romy. Sie ist auch vom Gymnasium. Ich finde das ganz schön dreist, kann aber nicht weiter darüber nachdenken. Mich beschäftigt nur eins. Dieser Mensch sieht aus wie Paul. Paul McCartney. Wie Paul McCartney mit 23 wohl bemerkt. Er gibt mir die Hand. Er lächelt. Ich bin Paul, sagt er. Ja, also damit sind sie dann erstmal beschäftigt. Mit Paul, weil es ist ja sonst nicht so viel los auf dem Dorf. Und wie gesagt, sie fangen an, sich anzufreunden und sich abends zu besuchen und meistens treffen sie sich bei Ella. Und jetzt soll eben auch noch Ella zu Wort kommen. Ella. Das ist bestimmt deine Freundin, sagt Paul. Er hat das Klopfen auch gehört. Sie ist nicht meine Freundin. Ist mir jetzt wieder so rausgerutscht. Paul grinst. Aber bald. Was soll das denn heißen? Ist der Hellseher oder was? Ganz geheuer ist er mir sowieso nicht. Da war die Idee, Romy anzurufen, gar nicht mal so übel. Sie ist das übrigens wirklich. Wieso klingelt die nicht wie jeder normale Mensch? Braucht wieder mal eine Extrawurst. Ich mach die Tür auf und Romy lächelt, als wenn sie sich nun gleich entschuldigen will. Ich muss auch lächeln auf einmal und Paul guckt mit genau so einem Lächeln erst Romy an und dann mich und dann wieder Romy. Komm rein, sage ich schlussendlich, damit hier heute noch was passiert. Aber kaum habe ich die Tür zu, bleibt die schon wieder stehen, die Jacke halb an, halb aus und starrt die alten Platten an. Fatih hat die vorhin auf den Flur gestellt, für den An- und Verkauf. Seit sie sowieso alles auf CD hätten und der Plattenspieler ja nun endgültig über den Jordan wäre, naja. Was sich fast so anhörte, als wenn er froh darüber wäre, als wenn er nun endlich einen Grund hat. Und ich hatte ziemlich Lust, ihm das ins Gesicht zu sagen. Wie beknackt ich das finde und dass ich schon immer beknackt gefunden habe und dass er nun sieht, was er davon hat, dass er nun nämlich da sitzt mit dem alten Krempel und nicht weiß, wohin damit. Das mit dem An- und Verkauf passt ihm ja in Wirklichkeit auch nicht, weiß ich genau, und bloß weil Mutti das gesagt hat und ihm nichts Besseres eingefallen ist. Aber den Mund aufgemacht habe ich natürlich doch nicht, muss ja nicht sein, der wäre doch gleich wieder auf 180 gewesen. Ich habe mir nur innerlich eins gegrinst, jedenfalls so lange, bis er mich gefragt hat, ob ich etwa eine Platte zur Erinnerung behalten will an die guten alten Zeiten. Und dann hat er gegrinst. Damit ich später noch weiß, dass es sowas auch mal gegeben hat, weil wir, also ich und seine Schüler und die ganze blöde Jugend von heute, solche Sachen ja viel zu schnell vergessen und so weiter. Die Oberlehrertour. Keine Angst, ich vergesse das schon nicht, habe ich gesagt. Wie denn auch, habe ich gedacht. Jetzt bückt Romy sich und zieht eine Platte raus und sagt, wow, ich glaube, mir wird gleich schlecht. Von ihr hätte ich das nun echt nicht gedacht, dass die solche Wörter benutzt, solche von der Cool- und Sorry-Sorte. Ich dachte, naja, ich weiß auch nicht. War vielleicht doch keine so gute Idee. Sie glotzt auf die Platte und ihr Gesicht ist die helle Begeisterung. Das ist ja das White-Album. Ja, sag ich bloß und hoffe, dass sie jetzt nicht auch noch cool sagt. Das White-Album, na und? Ich wünschte, wir würden uns langsam mal in mein Zimmer bewegen. Ich habe schließlich nicht extra aufgeräumt, damit wir hier auf den kalten Fliesen von einem Bein aufs andere treten und den alten Mist angucken. Aber da sagt Paul und seine Augen fangen an, so ähnlich wie die von Romy zu glänzen, was zwar jetzt kitschig klingt, aber wie soll man das sonst nennen? Und ich kenne dieses Glänzen, es ist gefährlich. Paul sagt, du magst die Beatles? Da ist es, dieses Wort, vor dem ich Schiss hatte. Aber ließ sich wohl nicht vermeiden. Schon als Romy so auf die Kiste geguckt hat, habe ich's geahnt. Dieser alberne Name, was soll das überhaupt bedeuten? Die Beatles, die Beatles, die Beatles. Das wollte ich doch nie mehr hören. Ich hätte das Zeug eigenhändig auf dem Flohmarkt verkauft dafür. Verschäbelt hätte ich's. Je seltener, desto billiger. Ich hätte Mutti und Vati zwingen sollen, das nur noch über Kopfhörer zu hören. Ich hätte sagen können, Oma verträgt das nicht. Ich muss noch was für die Schule lernen. Zum Glück kommen sie ja kaum noch selber auf die Idee, überhaupt irgendwas anzuhören. Jetzt heißt es nur immer, Ella, mach diesen Mist leiser, das hält ja kein Mensch aus. Wie oft habe ich mir gewünscht, ich hätte das einmal, nur einmal zu ihnen gesagt. Hätte ich eine Backpfeife für gefangen, mindestens, egal. Aber unser Eins hat immer bloß gekuscht. Naja, nicht immer, hätte sonst wohl kaum so viel Katzenköppe und Stubenarrest und ohne Abendbrot ins Bett gegeben. Die halten nichts von anti-autoritär oder wie das heißt. Aber all die Jahre, all you need is love. Und dann das vorhin schon wieder, immer dieses Misstrauen, dass ihre Tochter Elisabeth was anstellen könnte, was ausfressen. Und was sollen denn bloß die Leute sagen? Dann wird's ja gleich wieder heißen, siehste, Lehrerkinder sind auch nicht besser. Im Gegenteil, die sind schlimmer als alle anderen. Sind sie ja auch, schlimmer dran nämlich. Heute Abend kommt ein Junge vorbei, habe ich gesagt. Er heißt Paul, er kommt aus Irland. Ach so? Hat Mutti gesagt, das wäre dann doch wohl der Enkel von der alten Hanske, der Sohn von ihrer Tochter, die da damals abgehauen ist, von der Ingrid Hanske. Naja, jetzt wird sie ja wohl anders heißen. Ishley, habe ich gesagt. Wie, hat sie gefragt und dann gleich, Ella, mach keine Dummheiten. Von vorher fragen hältst du ja wohl nicht mehr viel. Und ob sonst noch jemand kommen würde. Als ob jemals einer zu mir kommen würde. Ich rufe Romy Plötz an, habe ich gesagt. Hab mich dann fast gefreut auf Paul und auf Romy und dann haben die nichts Besseres zu tun, als von den Beatles zu quatschen. Verdammt, aber wer rechnet denn mit sowas? Ja, ja, wahrscheinlich muss einer wie ich mit sowas rechnen. Das ist wie ein verdammter Fluch oder sowas, von den verdammten Beatles verfolgt. Könnte einen guten Filmtitel abgeben. Vielleicht würde ich sie ja auch mögen. So wie Romy, so wie Paul. Sie haben jetzt sämtliche Beatles-Alben aus dem Karton gekramt und über den Boden verteilt und sich dazwischen hingepflanzt. Auf den nackten Boden. Da wurdest du doch immer gleich angefurzt. Ella, steh auf. Verkölju nicht den Mors, Oma. Und die hier meckert keiner an. Die verkühlen sich einfach ihren Hintern und holen sich eine Blasenentzündung und Hämorrhoiden und plappern sich die Titel der Alben vor. Ich bin gar nicht mehr da. Wieder mal. Doch, ich bin da. Das ist es ja gerade. Ich kann nichts dafür. Vielleicht würde ich sie auch mögen. Ich kann mir das vorstellen. Ja, kann ich. Aber nicht mit diesen Alten. Waren die größten Beatles-Fans im ganzen Bezirk Neubrandenburg und da auch noch stolz drauf. Weiß der Fuchs, wie die an das Zeug gekommen sind, ohne Westverwandtschaft, jedenfalls offiziell. Schön bescheuert, mit so einem Hobby dann Lehrer zu werden und noch gleich beide. Westpakete gab's nicht. Aber einmal gab's Besuch, das muss kurz vor der Wende gewesen sein, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, und da wären die beide ja fast in Ohnmacht gefallen. Mutti hatte nämlich so eine Art Großcousine in Hamburg und die hat wohl irgendwann rausgekriegt, dass sie Verwandtschaft im Osten hat und auch irgendwie die Adresse von Onkel Helmut und dann hat die dem einfach einen Brief geschrieben. Da hatte sie natürlich auch gleich den richtigen am Wickel, weil der hat sich in seiner schmierigen Art nun gedacht, dass aus dieser Tante bestimmt irgendwas rauszuholen ist, so geldmäßig, und hat die doch glatt eingeladen. Und dabei hat er ihr dann auch gleich noch von uns erzählt und hat sich gar nichts dabei gedacht. Das hat er dann hinterher zumindest gesagt. Und das wundert mich gar nicht, denn das wäre ja mal eine Überraschung, wenn Onkel Helmut mal was denken würde. Und prompt kriegen wir auch einen Brief von ihr, dass sie uns dann auch besuchen kommen will, wenn sie da ist und wie sie sich da schon drauf freut und so weiter. Ich sehe noch, wie Mutti da geguckt hat und Vati ist total ausgerastet und hat sie angeschrien, was er vorher noch nie gemacht hatte, war sonst eher umgekehrt. Dein dämlicher Bruder, so einen dämlichen Bruder kannst auch bloß du haben, hättest uns deine vermaledeite Tante auf dem Leib, was will die denn hier, die hat doch keine Ahnung, die stürzt uns doch alle ins Verderben, stürzt die uns doch, sowas. Und blöderweise habe ich gedacht, dass er recht hat, auch wenn ich gar nicht genau wusste, wieso. Aber wie er das so gesagt hat, das ging mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe wirklich Schiss gehabt und habe mir die ganz horrormäßig vorgestellt, diese Tante von Mutti. Und dann war mir Mutti auf einmal auch ganz unheimlich, dass die so eine Tante hat. Das hat dann noch eine ganze Zeit gedauert und wir dachten schon, da passiert gar nichts mehr. Die kommt nie. Und wir haben schon gar nicht mehr die ganze Zeit daran gedacht. Und Onkel Helmut haben wir nicht mehr besucht, weil der jedes Mal bloß davon gequatscht hat und immer gesagt hat, die kommt, und gegrinst hat. Aber dann war sie doch auf einmal da. Onkel Helmut hat uns angerufen. Mutti hat zu ihm gesagt, spinnst du, das geht nicht. Und so, aber Onkel Helmut konnte es der Tante ja schlecht verbieten, was er zu Mutti auch gesagt hat. Und weshalb sie dann den Hörer aufgeknallt hat und gesagt hat, dass Helmut für sie ein für alle Mal gestorben wäre. Und kurz danach ist die auch tatsächlich bei uns angerückt und hat gesagt, wir sollen Tante Rosalind zu ihr sagen. Da musste ich lachen, aber sie hat nicht gemeckert, sondern mir was zum Naschen geschenkt und ein dunkelblaues Kleid, das mir eigentlich schon zu klein war. Aber ich habe das trotzdem immer angezogen, solange es ging, obwohl ich sonst Kleider gehasst habe. Aber das habe ich mir immer angepellt, nur zu Hause natürlich. Damit kannst du doch nicht rausgehen, hat Mutti gesagt, bis der Reißverschluss geplatzt ist und dann kam es aber auch sofort weg. Noch mehr habe ich Thorsten um seine Mütze beneidet, so eine karierte. Aber der war nun erst beschissen dran, weil draußen durfte er die auch nicht aufsetzen und drinnen mit Mütze, naja. Zum Glück kam dann die Wende. Aber das hat ja da noch keiner geahnt und dann saß da diese Westtante bei uns in der Wohnstube und das ganze Dorf wusste schon Bescheid. Aber wo sie nun schon mal da war, haben Mutti und Vati sich so gedacht, können sie ihr auch ihre Schätze zeigen. Schließlich war sie die einzige Gelegenheit weit und breit. Das wurde uns ja auch jeden Tag eingeschärft, dass wir das ja keinem erzählen sollen, was wir für Musik zu Hause haben, weil sonst Mutti und Vati vielleicht nicht mehr arbeiten dürfen und vielleicht ins Gefängnis müssen und Thorsten und ich ins Heim. Zum Glück brauche ich das keinem zu erzählen, habe ich gedacht. Aber manchmal habe ich mir versucht vorzustellen, wie es wohl so wäre im Heim. Jedenfalls haben sie dann Tante Rosalind ihre ganzen Beatles-Platten unter die Nase gehalten und waren mächtig stolz darauf. Die wollte aber, glaube ich, gar keine davon hören. Über das Alter bin ich ja nur schon raus, nicht? Hat sie gesagt. Oma hat sich gut mit ihr verstanden. Das ist eine feine Frau, hat sie zu mir gesagt. Mit der würde sie endlich mal ordentliches Deutsch reden können und die würde das gar nicht komisch finden. Ich habe mich bloß gewundert, woher Oma die Westsprache kennt. Ich glaube, die ist gar nicht so lange geblieben, höchstens 2 Tage oder so. Aber jetzt im Nachhinein kommt mir das wie ein endlos langer Besuch vor, weil wir alle die ganze Zeit nicht wussten, was wir eigentlich machen sollen. Wir konnten ja nun auch nicht mit ihr die Dorfstraße rauf und runter. Thorsten und ich haben Mensch ärger dich nicht mit ihr gespielt und sie hat uns gefragt, wann wir Geburtstag haben und Mutti und Vati. Mutti hat dann zum Schluss zu ihr gesagt, dass sie uns auf keinen Fall Pakete schicken soll, aber die hat das wohl irgendwie falsch verstanden. Und so war dann das Ende vom Lied, dass kurz vor Muttis Geburtstag ein ganz flaches Paket ankam von Tante Rosalind. Und da drin war eine Beatles-Platte, ich glaube Help. Da war das Theater erst groß, aber was sollten sie machen? Das Dilemma war nur, als Mutti die Platte ganz vorsichtig aus der Hülle genommen hat, ist sie auf einmal in 2 Teile auseinandergefallen. War ja klar, was passiert war. Wahrscheinlich hatten die bei der Post irgendein schweres Paket da drauf plumpsen lassen, nur dass Mutti jetzt dachte, dass die das extra und mit Absicht und aus purer Missgunst gemacht hätten. Die hat total verrückt gespielt, die ganze Zeit rumgeheult, dass mir am Ende auch ganz komisch wurde und ich beinahe mitgeheult hätte. Dabei war ich ja eigentlich froh, sozusagen. Sie hat sogar versucht, die wieder zusammenzukleben, aber ging natürlich nicht, schon gar nicht mit Kittyfix. Aber ich sehe sie da noch sitzen, ganz steif, mit den Ellbogen schräg nach außen und die beiden Plattenteile aneinander gepresst. Und man durfte nichts sagen. Ich musste mir so das Lachen verkneifen, besonders als nach einer Stunde rumsitzen und zusammenpressen das Ding dann wieder auseinandergeklappt ist, als sie losgelassen hat. Hat die geheult, vor Wut. Ansonsten wahrscheinlich Schwarzmarkt. Aber die mögen da bis heute nicht drüber reden, zumindest nicht mit mir. Das ist ja nun vorbei, Gott sei Dank, sagen die maximal dazu, als wenn die Schiss haben, dass da jetzt noch einer kommen und sie irgendwie dafür belangen könnte. Oder als wenn ich das immer nur noch rum erzählen könnte, aus purer Missgunst. Sieht ja jetzt fast so aus, als ob sie Beweisstücke aus dem Haus schaffen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, wozu dann erst der ganze Aufwand? Und ein Akt war das ja immer, wenn Vati wieder mal sonnabends nachmittags noch nach der Schule nach Berlin gefahren ist, was man denn auch wieder keinem erzählen durfte. Und dann kam er mitten in der Nacht zurück. Ich konnte nie einschlafen, bis er nicht zurück war. Obwohl er ja doch nie was anderes mitgebracht hat, als eben irgendeine neue Beatles-Platte und manchmal nicht mal das. Die haben sie dann immer gleich noch nachts gehört und ich habe das auch gehört und auch, was sie dann nebenbei gemacht haben. Und morgens gab es Frühstückseier und Kuchen und die Beatles und ich habe auf mein Ei und meinen Kuchen geheult vor Wut, weil ich mir nun für die nächste Zeit sämtliche Wünsche, die ich so hatte, gleich abschminken konnte. Für was anderes hatten die nie Geld übrig. Die anderen kriegten ein Monchichi aus dem Intershop und Sarotti-Schokolade. Bei uns gab es zu Weihnachten Unterwäsche, Garnituren. Na, gefällt dir die neue Garnitur? Ich krieg Ausschlag bei dem Wort. Und Strumpfhosen. Und die Beatles, sogar unterm Tannenbaum. Ich wollte Weihnachten in Familie von Frank Schöbel, den mochte ich. Aber das war nur für die anderen. Für uns gab es was Besonderes, das hat nicht jeder. Yeah, yeah, yeah. Mutti hat versucht, mit mir zu tanzen danach. Ich bin weggerannt. Dieses Glänzen auf ihrem Gesicht und wie sie Vati dann angeguckt hat. Ich habe mich geekelt vor diesen Typen, vor ihren doofen Frisuren. Mir war das irgendwie peinlich. Ich habe mich richtig geschämt. Für Mutti und Vati, aber eigentlich noch mehr für mich selber. Ich habe gedacht, wie bekloppt muss man sein, um so bekloppte Eltern zu haben oder so ähnlich. Manchmal habe ich ja gedacht, das sind gar nicht meine Eltern. Und das war sogar noch bevor Vati das damals zu Mutti gesagt hat. Und da habe ich noch gedacht, sie haben mich aus irgendeinem Heim geholt und Thorsten erst recht. Ich wusste nie die Titel der Songs, ich war die ganze Zeit bloß damit beschäftigt, ihre klebrigen Melodien aus dem Kopf zu kriegen, diese Texte, die ich auswendig konnte, bevor ich sie überhaupt kapiert habe. Da war es dann eh schon zu spät. Ich versuche ja immer noch, morgens aufzuwachen und sie nicht singen zu hören in meinem Kopf. Die haben ihre verdammte Band da reingebeamt oder was weiß ich. Dankeschön.
Dank Judith. Merci. Peut-être je vous propose, je suppose que vous comprenez bien l'allemand. Donc si vous voulez, vous pouvez poser vos questions en allemand ou en français, comme vous voulez. Moi je fais la traduction. Peut-être je commence, parce qu'en t'écoutant, il y a une question qui m'est venue. C'est une Frage, die ich fragen wollte, auch schon, weil ich die andere Lesung von dir gehört habe. Woher kam die Idee, einen Roman mit 9 Stimmen zu erzählen? D'où vient l'idée de raconter ce roman par 9 voix?
Ich glaube, weil ich keinen übergeordneten Erzähler haben wollte, sondern wirklich die Figuren direkt sprechen lassen wollte und eine möglichst große Bandbreite an Figuren haben wollte. Also diese 9 Personen decken ja 3 Generationen ab. Und damit gehen die Rückblenden, die Erinnerungen auch bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück und eben bis in die Romangegenwart, also die späten 90er Jahre. Und es hat mich einfach interessiert, die Personen ganz direkt und in ihrer jeweils eigenen Sprache sprechen zu lassen. Also die haben ja alle einen ganz unterschiedlichen Duktus.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen also über die verschiedenen Figuren erzählen, die in dem Roman vorkommen. Also wir haben jetzt Ingrid gehört, die sozusagen das Ganze so ein bisschen ins Rollen bringt. Dann Ella und Romy, die so ein bisschen so die junge Generation repräsentieren. Was tauchen da noch für Typen auf?
Ja, es gibt dann noch andere Vertreter dieser mittleren Generation, also dieser Generation, die Romys und Ellas Eltern sind. Also da gibt es Ellas Vater Hartmut, der auch schon hier angesprochen wird. Also der ist Dorfschullehrer Und dann gibt es die Mutter von Romy, die dort sich um die Jugendlichen im Dorf kümmert und Jugendclubleiterin ist. Ja, dann Ingrid, die wir gehört haben. Dann gibt es noch den Pastor des Dorfes, der völlig außen vor ist, so eine Außenseiterposition hat, dort in dieses Dorf kommt, in diese Pastorenstelle versehen muss und aber eigentlich dort gar nicht hingehört und auch völlig anders da drauf guckt. Und dann gibt es eben die alte Generation. Also gestorben ist ja Anna Hanske und sie hatte eine Freundin namens Maria und diese Maria lebt noch, es ist die Oma von Ella und die erzählt dann auch noch selber und erinnert sich hauptsächlich an ihre Freundschaft mit der Anna Hanske.
Und die Beatles? Hast du auch so einen Horror vor den Beatles?
Nein,
Kleben die auf für dich?
eher im Gegenteil. Also ich bin da eher auf Romis Seite und mag die Beatles. Ich weiß auch nicht mehr so genau, wie es dazu kam, nur dass es eigentlich sofort da war und dass es für mich natürlich war, sie in der zweiten Person sprechen zu lassen. Und es kam mir dann auch so vor, als sei es für sie natürlich. Also als hätte sie selber eigentlich den größten Abstand zu sich selbst und würde sich immer so ein bisschen auch von außen betrachten und würde sich handeln sehen irgendwie und sich damit dann eben auch selber wie eine andere Person sehen. Und sie ist diejenige, die sich selber auch am kritischsten einschätzt und am meisten über sich selber weiß. Also irgendwie war es für mich naheliegend, sie dann sich selber ansprechen zu lassen.
Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank,
Danke.
Judith, dass du einmal den Schlenker über die Ardèche und heute über Lyon genommen hast. Jetzt würde ich Sie einladen dazu, erstens einen Schluck mit uns zu trinken. Und zweitens ist da hinten noch der Büchertisch. Und wenn Sie da Interesse haben, also es ist sowohl der Gedichtband oder Tau oder Dinge, die wir heute sagten, dort hinten zu erwerben. Und ich glaube, ich hatte dich jetzt vorher gar nicht gefragt, aber du signierst auch, oder?
Ja, das mache ich.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.